Ich bin jetzt in dem Raumschiff drin. Wo ist denn mein Alter hin? Ich glaube, er macht die Küche rein. Das muss wohl jetzt das Alter sein.
Wir klonen uns und sind ganz seltsam. Markus hat dann Haare und keinen Bart. Dennis ist ein Autofahrer, fährt ganz toll und macht keinen Quatsch.
Von den letzten Folgen hätte ich gedacht, jetzt kommt von dir ein Alter. Hallo und herzlich willkommen zu An die Fresse. Kluge Gedanken zu schöne Spiele. Jede Woche in euren Augen oder in euren Ohren wahlweise. Jetzt ist gerade wieder Podcast-Zeit und wir begrüßen euch recht herzlich zur Folge 101. Wir, das sind Dennis Kogel.
Hallo!
Und Markus Richter, ich versuche heute diese Folge im Zaum zu halten, was mal mehr, mal weniger gut gelingt. Aber kluge Gedanken zu schönen Spielen, das wird sicherlich schon passieren. Heute haben wir viel seltsames Zeug geplant. Unter anderem wollen wir über ein Spiel sprechen, von dem ich behaupte, und ich weiß gar nicht so sehr, ob das ein Hot-Take ist, das ist einfach Frostpunk 3.
Ah, oh, The Alters von 11-Bit. Genau. Das ist, ja, interessant. Ich bin super gespannt, darüber zu sprechen, weil ich finde, das macht so viele interessante Dinge und das sehr vieles Besprechenswertes,
sagen wir es mal genau. So. Ja. So, da kommen wir heute dazu. Ja. Also wenn ihr schon immer alles über Science-Fiction-Klone und eine neue Idee der Antwort auf die Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele wissen wolltet, dann seid ihr in dieser Folge total richtig. Und wenn ihr wissen wolltet, welche Glückwünsche uns zugegangen sind zu Folge 100, dann seid ihr auch hier richtig. Und wenn ihr einen Schwank aus Dennis' Leben hören wollt, von dem ich noch nicht weiß, wovon der handelt, ich denke, er wird irgendwie Gaming-related sein, aber da bin ich mir sicher, auch dann solltet ihr unbedingt dranbleiben.
Es ist eine Story, weil normalerweise bringt Markus mein Spiel mit, versuche auch mal ein Spiel mitzubringen, dann haben wir so zwei Spiele. Und ich habe auch Dinge gespielt, aber davon möchte ich gar nicht so viel erzählen, sondern es ist eher eine weirde Story, die mir passiert ist, die aber auch mit Spielen zu tun hat. Und It's good.
Ich hoffe, ihr sitzt genauso auf der Stuhlkante vor Entsetzen und Vorfreude gefesselt, wie ich es gerade tue.
Ja, ja.
Und am Ende werden wir wie immer Kommentare kommentieren und euch darauf hinweisen, dass all das auch dadurch möglich gemacht wird, dass ihr uns auf Steady oder per Direktüberweisung unterstützt. In so einer Art Form finanzieller Applaus. Und wir werden noch genauer darüber reden, was es mit der großen In-die-Fresse-Live-Show am Ende dieses Jahres möglicherweise. Ich will nichts jinxen, ne? Aber möglicherweise, potenziell, unter Umständen, merkt euch den 5.12. auf sich hat.
Ja. Geil.
Genau. So, und wir fangen jetzt aber erstmal an mit dem Anfang.
It is confusing. Or fucked up, as you put it. But it fuels the imagination and opens the mind.
Es gibt ein Studio. Ein Studio aus Polen. Und es ist nicht CD Projekt Red, sondern ich habe so das Gefühl, das ist dann das andere polnische Studio. Es gibt da noch viel mehr Spielemacherinnen in Polen, aber es gibt da eben zwei Namen. Das eine ist CD Projekt Red, also Witcher und Cyberpunk. Mhm. Und das andere ist 11-Bit, This War of Mine, Frostpunk. Mhm. So, das sind die haben auch noch andere Sachen gemacht, aber das sind so die großen Titel. Und bei Frostpunk gab es noch Frostpunk 2. Und jetzt kam ein Spiel raus, was ich total interessant fand. Schon alleine die Tatsache, dass rauskam, ein Science-Fiction-Spiel. Eine Klongeschichte, so mehr muss man erstmal gar nicht wissen. Und das fand ich deswegen interessant, weil sie sehr lange This War of Mine, also das erschien und dann hatte das sozusagen ist ein Antikriegsspiel, ist dann auf verschiedene Systeme portiert worden. Ich glaube, so ein DLC gab es dann auch
ein
noch.
Ein Brettspiel,
das ist ziemlich viel passiert. So Frostpunk war so ein Ressourcenmanagement, Roguelikes, ein bisschen narrativ, Postapokalypse im Eissturm. Da gab es einen zweiten Teil, 90 Jahre später, Industrialisierung und so.
Haben wir auch drüber gesprochen.
Kann man beides, glaube ich, sogar bei In die Fresse nachhören. Und jetzt so ein Spiel, was erstmal von der Werbung her ganz anders klang.
Ja, also The Alters heißt es und es ist ein Science-Fiction-Spiel ich stelle mal ganz, ganz kurz das Grobkonzept vor, über einen Astronauten oder Weltraumarbeiter, der auf einem Planeten, auf einem Alien-Planeten strandet und dort überleben muss. Also so viel ist dann so 11-Bit wie immer. Und um auf diesem Planeten zu überleben, muss dieser Typ, Jan Dolski heißt er im Spiel, muss er sich klonen. Und weil es gibt auf dieser Station, auf der er dann ist, Raumstation, mobile Basis, gibt es ein Gerät.
Eine Gebärmutter.
Eine Gebärmutter, in der die quasi alternative Version von ihm ausspuckt. Und dann ist es vielleicht so ein bisschen schwierig von Klonen zu sprechen, weil es sind nicht ganz Klone, sondern es sind quasi wie Paralleluniversen-Versionen seiner selbst.
Oder es gibt einen Quantencomputer, da sieht man den Lebensweg, da gibt es so wichtige Entscheidungen und dann spalten die sich auf. Also ich glaube, die erste Entscheidung, die ist dann noch vorgegeben, die man treffen soll, ist die Frage, nehme ich einen Job in der freien Wirtschaft an oder bleibe ich weiter in der Uni? Oder
nee, ich glaube, es ist eine Sache von wegen, ob man sich gegen den gewalttätigen Vater wehrt. Das war das. Und der.
Nee, genau. Ja, ja, genau. Entschuldigung.
Mhm. Und dann kommt, dann sieht man den Lebensweg von Original Jan Dolski und der hat quasi kommt aus einer zerrütteten Familie, wo irgendwie der Vater irgendwie wohl gewalttätig gegenüber der Mutter war und quasi Original Jan Dolski, und das sieht man einfach quasi über diesen Lebensweg mit kleinen Bildchen, ist dann irgendwann einfach ausgezogen und an die Uni gegangen, hat quasi die Mutter mit dem Vater zurückgelassen.
Die Frage nämlich, geht man an eine Uni, die weit weg von zu Hause ist?
Oder bleibt man in der Nähe?
Und muss deswegen zwangsweise den Vater suchen.
Ja.
Genau, ich würde an der Stelle erstmal Stopp machen wollen, weil ich finde, das hat bei mir ganz viel ausgelöst, weil ich dieses Konzept, das ist schon eins, das kommt vor. Es ist nicht so mega ausgewalzt in der Science Fiction, aber es kommt vor. Also an Spielen zum Beispiel, der letzte Blockbuster war Returnal, wo man aber nacheinander, ne, also man landet auf einem Planeten, dann stirbt man, ist ein Roguelike, man stirbt und dann stellt man fest, okay, man ist eine neue Version von sich selbst irgendwie. Sehr alt, eines meiner Lieblingsspiele ist The Swapper.
Ah, das war super.
Das ist so ein Rätselspiel eigentlich, wo aber dann im Hintergrund so eine Geschichte erzählt wird.
Ja.
Und da ist das dann ganz interessant sozusagen, man erschafft, am Anfang ist es sozusagen, man erschafft Abbilder, aber das wirkt wie so eine Art nur so körperlich. Also dann gibt es ein ganz klares Original und dann gibt es sozusagen Abbilder, die auch wieder verschwinden und so.
Ja.
Und dann wird das aber irgendwann so aufgelöst. Und dann wird das sozusagen, es ist immer noch ein sehr gutes Puzzlespiel und dann aber so eine Frage, was ist das selbst? Es gibt es auch in Filmen. Moon war vor vielen Jahren, hat sehr viel Eindruck hinterlassen. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker, könnte man auch sagen.
Ja, der ist ganz, ganz toll. Da geht es auch um einen einzelnen Mann auf einer Raumstation, der sich dann, also wo es dann plötzlich einen Klon gibt.
Wo der feststellt sozusagen, der reist gar nicht ab nach 3 Jahren, sondern dann wird er, und dann kommt der Klon.
Ja, und jetzt vor kurzem Mickey 17. Hast du ihn gesehen?
Fantastischer Film vielleicht nicht, aber sehr guter Film. Fun-Film, ja genau.
Ja, ich hätte auch Spaß dran. Das ist ein cooler Film. Auch da Leute auf einem fremden Planeten und Mickey, ein Arbeiter, ist quasi der Klonarbeiter, der dann allen die schrecklichsten Jobs bekommt und dann immer wieder stirbt und dann neu geklont wird, neu rauskommt, ausgedruckt wird, irgendwann 3D gedruckt wird quasi und dann irgendwann gibt's dann, überlebt der eine Klon, von dem man gedacht hat, dass er gestorben ist, und der Klon trifft den neuen Klon und dann gibt's zwei Mickeys.
Das ist nämlich, da habe ich mich gefragt sozusagen, deswegen fand ich The Alters vom Ansatz her so spannend, weil von vornherein klar ist, dass die Klone keine Klone sind. Und weil derjenige von Anfang an weiß, dass er sich klont. Also viele, viele dieser Dinge spekulieren darauf, es ist entweder gar nicht klar, dass es Klone gibt, oder es ist klar, die Reihenfolge ist aber ganz klar, oder beziehungsweise die Abgrenzung ist ganz klar. Ne? Also es ist immer so, dass es das überraschende Element ist, dann die Klone werden mit sich selbst konfrontiert. Und das ist am Anfang eigentlich nicht geplant. Und dieses Spiel, und wir reden an dieser Stelle, also die Geschichte erfährt man erst im Spiel, aber sozusagen alles, was wir jetzt erzählt haben, ist im Prinzip PR-Material. Also das ist das, womit das Spiel, also die Entwickler werben damit oder erzählen diese Geschichte. Das ist halt sozusagen, was das Spiel dir bietet. Nämlich, und das fand ich das Spannende dann, eine Klongeschichte, wo von vornherein klar ist, dem Protagonisten, es geht um Klone. Und die aber dann diesen Twist haben mit, es sind alternative Versionen, die einmal im Leben was anders gemacht haben als man selbst. Das fand ich sehr spannend. Und dann geht das Spiel los und fängt auch genauso narrativ an. Man landet, eigentlich ist man zu 6, glaube ich, oder zu 5, aber alle anderen sind einfach tot. Und dann kommt man in so eine Raumbasis. Die Raumbasis ist ein riesiges Rad. Ja. In den Speichen hängen Container. Also das Rad ist so groß, dass das so wie diese Standard-Schiffscontainer quasi groß sind. Und das ist sozusagen das Habitat. Und da kann man dann, wie bei XCOM fand ich das sozusagen, das kann man dann später ausbauen. Und dann wird man so hingeleitet und es gibt irgendeinen Defekt in diesem Ding und dann gibt's dann will man den reparieren, das geht aber nicht, man braucht also einen Techniker und dann wird sofort gesagt, naja, du kannst ja klonen. Mhm. Dann denke ich so, warum klont man sich selbst? Aber es gibt doch die ganzen anderen. Und dann wird auch klar, warum das so ist, weil die anderen sind halt nicht nur tot, sondern von denen gibt es auch keine DNA mehr. Mhm. Es ist so ein bisschen plot-holy trotzdem. Also ich finde sozusagen, es ist nicht so ganz klar, warum das nicht geht in der Art und Weise, wie es ist. Aber anyways, und dann wird geklont.
Ja, ich glaube, es würde auch so ein bisschen auch relativ schnell suggeriert, dass da alles nicht so mit rechten Dingen abläuft und dass man vielleicht auf diesem fremden Planeten alleine gelandet ist, um sich zu klonen, weil das irgendwie auch in der Fiction der Welt irgendwie eine Sache ist, die nicht erlaubt ist. Das ist übrigens auch immer ein Feature von diesen Klon-Stories, dass das immer verboten, das zu machen. Ich finde das irgendwie auch immer interessant. Also zum Beispiel bei Mickey 17, das ist auch irgendwie die Idee, dass das auf der Erde illegal ist, diese Klone zu machen und sie deswegen, also quasi, aber es ist erlaubt im Weltraum, weil das ja irgendwo anders ist. Genau. Ja, und dann fängt im Prinzip das Spiel an und das Spiel ist im weitesten Sinne, würde ich sagen, ein weiteres 11-Bit-Spiel erstmal, weil es ist so eine Art Survival-Strategiespiel. Du hast halt diese Basis, du hast am Anfang Jan, den Original-Jan und Techniker-Jan. Und später kommen dann noch mehr Jans hinzu, die dann auf diesem Planeten überleben müssen. Und was braucht man zum Überleben? Man braucht diverse Ressourcen. Also geht man raus, um Ressourcen aufzusammeln auf dem Planeten. Und das ist übrigens auch interessant, weil ich hatte mir das als wirklich Strategiespiel vorgestellt, wo man so rumklickt und irgendwie, was nicht, auf Ressourcen klickt, so wie bei Frostpunk oder sowas. Aber es ist dann so ein Third-Person-Spiel, wo du halt wirklich deine Figur auf dem Planeten steuerst und durch die Gegend läufst und dann liegen da Ressourcen vorkommen und dann baust du sie ab und nimmst quasi die Ressourcen, schickst sie wieder ins Lager und du brauchst Metall, um neue Habitat-Module zu bauen, zum Beispiel einen Schlafsaal, damit der Techniker Jan nicht auf dem Boden schlafen muss. Oder du brauchst organisches Material, um daraus Brei zum Essen zu machen. Oder du brauchst seltene Erze, um damit mehr fortgeschrittene Habitat-Module zu bauen und so weiter und so fort. Und das machst du, während immer unbarmherzig die Zeit weiterläuft. Also du hast halt eine Uhrzeit. Du wachst morgens auf, es ist 7 Uhr noch was, ja, und quasi alles, was du machst, also die Zeit läuft einfach kontinuierlich
fort. Was nicht so schlimm wäre, das ist nur ein Tag sozusagen. Also Tag, was aber schlimm ist, der Planet ist ein Planet eines 3-Stern-Sonnensystems. Mhm,
auch ein, und das, ein Science-Fiction-Trope.
Genau, und das führt dazu, dass bestimmte Stellen, dass der Planet irgendwann ganz verbrennt, glaube ich auch, aber dass vor allen Dingen bestimmte Stellen des Planeten zu heiß sind.
Ja.
Und deswegen musst du die Basis bewegen.
Ja.
Dafür muss die Basis aber funktionsfähig sein. Dafür brauchst du die Ressourcen. Mhm. Um die Ressourcen abzubauen, brauchst du aber genug Alters, um die Alters verbrauchen aber auch Ressourcen. Das heißt, du musst dieses Equilibrium finden zwischen genug Leute, damit du alles schaffst, die aber auch noch ernährt werden können und die Basis nicht zu groß wird, um sich zu bewegen, weil die Basis braucht einen, um sich zu bewegen, einen bestimmten Amount dieser organischen Materie. Und du kannst zu viele Räume bauen. Und dann musst du erst schaffen, die Basis so. Das wird also sagen, so ein sehr filigranes System. Auf der einen Seite, was wirklich so ein Wirtschaftsmanagement-Ding sind. Und auf der anderen Seite hast du die Egos, ne? Also diese Alters unterscheiden sich. Und du hast dann sehr viel Dialog. Sehr viel.
Ja.
Und das war aber dieses, vor allem dieses Wirtschaftssystem, das war literally Frostpunk. Ne? Es gibt die Magnetstürme, das sind so diese Freezes, die es bei Frostpunk gab. Es gibt ab und zu, musst du die Basis bewegen, das sind halt auch sozusagen, es gibt so kleine Eiszeiten bei Frostpunk. Du hast so einen Tagesrhythmus, wo Dinge passieren oder nicht passieren. Und die Alters sind dann sehr verschieden. Es gibt also die Jähzornigen und die sehr Effizienten und die Unempathischen und die Empathischen.
Welche hattest du?
Ich hatte Techniker und Wissenschaftler allein sind, glaube ich, gesetzt.
Ja.
So, die musst du noch.
Wissenschaftler ist so ein Arsch.
Genau, Wissenschaftler ist der Arsch, hat aber auch ganz klar die Funktion, der Arsch zu sein, sozusagen. Dann hatte ich noch Botaniker Jan.
Den habe ich mir auch geholt.
Weil Essen ist schon gut und der ist so, das finde ich ein bisschen gemein. Ich finde den sehr sympathisch und der wird im Spiel aber sozusagen als Softie so ein bisschen hingestellt.
Ja.
Und dann hatte ich noch Berg. Bergarbeiter Jan.
Ah, den hatte ich nicht. Ich hatte Raffinerie Jan. Erzähl von Bergarbeiter.
Bergarbeiter Jan ist, also in der Lebensgeschichte ist das, soweit ich sehe, einer der gescheitertsten.
Aha.
Der nämlich, mal Spoiler, sich bei einem, also der hat gar nicht studiert.
Aha.
Also der Wissenschaftler ist sozusagen, dieser Lebensverzeihungskette ist der am besten studiert hat sozusagen. Und der hat sozusagen nur, der ist wie sein Vater dann ins Bergwerk gegangen. Das hat aber auch alles nicht geklappt. Und dann ist er Sprengmeister geworden. Und dann mit so einer Mischung aus Cockiness und Alkoholsucht, glaube ich auch, hat er sich den Arm irgendwann abgesprengt.
Oh.
Was dann zu einer Verwicklung führt, weil er wird geklont, hat aber zwei Arme.
Ah,
dann tut ihm aber der Arm weh.
Oh nein.
Okay. Und dann,
aber das ist cool. Ich hatte Raffinerie Jan und der ist ganz witzig, weil der hat so einen leicht amerikanischen, also so eine amerikanische Art zu sprechen, weil der wohl ins Ausland gegangen ist und auf Bohrinseln gearbeitet hat und er ist eindeutig queer, aber er ist auch sehr auf sein Äußeres bedacht und eigentlich ist er so ein Muskelmann, der irgendwie gerne feiern geht und irgendwie seinen Freund, einen Partner kennenlernt, Ben, und der ist aber tragischerweise gestorben. Dann redet er so ein bisschen noch irgendwie mit Ben, der eigentlich tot ist. Und vor allem ist er total genervt davon, dass Original Jan, in dessen Körper er quasi aufwacht, weil er körperlich ist, genau wieder mit den zwei Armen, ist er so von wegen, was ist los? Warum hast du deinen Körper so sehr vernachlässigt? So, was soll das? So, und dann erzählt er so von wegen, ich habe neulich versucht, eine Kiste zu heben und das war voll schwer. Was soll das überhaupt? Ja. Und das finde ich irgendwie total interessant, dass man dann irgendwie, dass dann quasi Original Jan konfrontiert wird mit diesen ganzen Lebenspfaden, wo dann jemand sagt, so, warum machst du keinen Sport? So.
Und das ist einerseits dann, also es ist wichtig, andererseits wird es auch manchmal sozusagen wirklich ernsthaft, also die zwischen Techniker Jan und dem Jan entspinnt sich dann wirklich so dieses, also es gibt im Hintergrund diese Firma und es wird sozusagen das Potenzial aufgedeckt, ne, da läuft das nicht mit rechten Dingen, ist das alles Absicht, und dann gibt es halt so eine Cheffigur und der Original Jan ist sozusagen sehr duckmäuserisch, also man hat eine Wahl, aber trotzdem bleibt er erstmal so, und dann sagt der Techniker Jan, naja, das ist halt dasselbe wie beim Vater, du bist halt nie gegen ihn aufgestanden, und da wird es schon so ein bisschen, also das hat schon, schon Geschichte. Andererseits ist auch das wieder sehr Frostpunky, weil die einzelnen Jans sind einfach wie die verschiedenen Parteien in Frostpunk. Also da gibt es ja sozusagen Dinge, die ins Parlament gewählt werden, die dann so verschiedene Ansprüche haben. So ist das auch, ne? Bau mir einen Vergnügungsraum, ich möchte Alkohol trinken. Und der Wissenschaftler sagt, nein, kein Alkohol, nur Kaffee, weil dann wird mehr gearbeitet. Und ich finde, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also das ist sozusagen, erstmal ist das was total Interessantes. Dann die erste Hürde, an die ich gekommen bin, war die Hürde, wo dieses Energie- und Ressourcenmanagement-Ding sozusagen, wo mir das total obendrauf gepfropft vorkam, wo ich so dachte, so, warum entscheidet ihr euch nicht dafür, ein narratives Spiel zu machen? Weil es ist, also Frostpunk ist so ganz klar, da gibt es die Geschichte, aber die Geschichte ist der Mantel für die Simulation, für das Management-Ding. The Alters fängt wirklich an, wie das ist eine Geschichte und es geht hier um die Geschichte. Und dann gibt es sehr schnell sozusagen Strecken, wo du halt irgendwie über eine Woche lang, also im Spiel sozusagen 7 Tage lang oder mehr, irgendwie versuchst, das Ressourcenmanagement dahin zu bringen, die nächste Reise zu übernehmen. Und das kommt mir vor, das kam mir dann so sehr zäh vor.
Das finde ich total interessant, weil ich verstehe total, was du meinst. Ich war auch an dem Punkt, wo ich mich das gefragt habe. Ich glaube aber, The Alters ist das narrativste Spiel von 11-Bit, von diesen Simulations-Survival-Spielen. Und ich glaube, habe mich nämlich auch gefragt, so, wäre das irgendwie besser als so eine Art Adventure oder sowas, weil ich fand dann irgendwann auch so, ich möchte eigentlich wissen, wie die Story weitergeht, aber dieses Wirtschafts-Survival-Ding ist auch die Story. Ich glaube, es ist glaube ich nicht so ernst wie in Frostpunk und so, es macht dich nicht so total fertig, es ist so ein bisschen nachgiebiger und zum Beispiel auch dieses Ding von wegen, der Planet wird dich zerstören, weil dann die Sonne offen, man hat immer relativ viel Zeit. Na, es ist im Prolog nicht, aber später dann so Kapitel 1 und so, weiß ich nicht. Also
ich habe es nicht ausprobiert, weil mir jetzt die Zeit gefehlt hat, aber ich habe mich zum Beispiel schon gefragt, was passiert denn, wenn du das nicht schaffst?
Ja.
Also ich hatte das dann am Ende so, dass ich wirklich an Tag 0 genug hatte, um dann loszugehen.
Und
dann ist ja die Frage, haben die das Balancing so hingekriegt, dass das immer so sein wird.
Ich glaube, das ist genau so. Im Prolog ist es wirklich so. Du kommst, also es wird knapp im Prolog. Und danach, quasi im ersten Kapitel, nimmst du diesen Stress und diese Angst davor mit. Also ich glaube, es ist sehr, sehr fein kalibriert, dass es machen soll, was es macht, nämlich quasi diese die Wirtschaftssimulation davon, das Survival-Ding, soll dich so ein bisschen in den Headspace von Jan bringen und dir so ein bisschen Druck erzeugen, der, glaube ich, gar nicht so sehr vorhanden ist.
I doubt it, weil ich habe schon das Gefühl, ich hätte sozusagen. Also die Art und Weise, wie ich gespielt habe, das hätte ich auch falsch machen können. Und was ich interessant fand, ist, wenn du das Spiel anfängst, kannst du unterscheiden für die Action-Einlagen. Und ich weiß gar nicht, was die damit meinen, weil ich hatte bis jetzt noch keine. Kannst du für Action Schwierigkeit von einfach bis schwer. Für die Wirtschaftsmanagement kannst du nur mittel oder sehr schwer machen. Ja. Und das fand ich sozusagen, und das fand ich interessant, weil. Also was du sagst mit, das ist ein klassischer 11-Bit, also die trauen sich nicht, das loszulassen. In dem Studio ist dieses Wirtschaftsmanagement-Ding so tief drin, dass sie sich das nicht trauen. Also die haben sich nicht getraut zu sagen, wenn du keinen Bock auf die Wirtschaft hast, fick den Wirtschaftspart, du kannst ihn auch auf easy stellen und dann hast du einfach kein Problem. Ich glaube, das wäre trotzdem interessant genug, würde funktionieren. Ich nehme das sozusagen wirklich wahr als so, und was ich mich vor allen Dingen frage, ist, wenn das dann doch schief geht, was passiert denn dann? Weil dann nützt es dir ja nichts, wenn das Spiel saved an jedem Morgen. Das nützt dir ja nichts sozusagen, wenn du dann auf den Tag zurückgesetzt wirst.
Nee, man kann auch das Kapitel zurücksetzen und so. Nee, ich verstehe, was du meinst. Aber da sind wir auch wieder bei dem Ganzen, ich möchte aber quasi die Herausforderung ausstellen können. Und ich sehe, dass das quasi für sie zentral ist, für die Erfahrung, die sie erstellen möchten, mit allen positiven wie negativen Sachen, die das mit sich bringt. Und ich fand das wirklich, wirklich interessant, weil, also für mich hat das ganz gut funktioniert, mich in diese Jannigkeit hineinzuversetzen. Ne? Also weil man dann wirklich gucken muss, haben wir genug Ressourcen für den Vergnügungsraum? Habe ich ordentlich Überstunden an, weil ich Angst habe, dass die Sonne aufgeht und so. Ne? Und weil dich das dann auch wirklich in diese zu diesen schweren Entscheidungen nötigt. Ich hatte zum Beispiel so eine Sache, wo ich dann Techniker Jan radioaktiv verseuchten angereicherte Metalle-Abbaugebiet geschickt habe, weil ich irgendwie die ganze Zeit nicht ein normales Metallabbaugebiet gefunden habe. Und dann war das quasi die einzige Art und Weise, wie ich an Metall kommen konnte zu dem Zeitpunkt. Dann wurde er irgendwann verstrahlt und war schlecht drauf. Und es ist wohl auch so, dass im späteren Spiel die Alters auch rebellieren können, wenn du sie vernachlässigst, wenn sie sauer genug sind. Und dann habe ich mir aber eine Lavalampe aufgespart. Man kann gelegentlich in der Spielwelt so Gegenstände finden, die man dann den Alters schenken kann. Das freut sie dann. Dann habe ich mir eine Lavalampe aufgespart für genau so einen Moment und dann den Techniker Jan eine Lavalampe überreicht, damit er sich nicht so aufregt über seine Strahlenverbrennung, die er erlitten hat. Und dann hat er sich gefreut und ich habe mich schrecklich gefühlt. Ich war dann so, wow, ich bin ein Monster und ich habe so eine Art Severance-Situation erschaffen, wo ich Leuten eine Lavalampe gebe dafür, dass sie irgendwie sich radioaktiv verstrahlen lassen und so. Und
das ist der andere Punkt, wo mich diese Mischung so ein bisschen stört. Aha. Ich finde die Geschichte total stark, aber dadurch, dass sie so eng an diese Simulation gekoppelt ist, fühlt das für mich so ein bisschen zu einer Abkopplung von den Gefühlen der Charaktere, weil das auch zu managende Ressourcen werden.
Aber ich glaube, das soll es doch genau sein. Das soll es doch genau sein.
Das glaube ich eben.
Doch, nee. Natürlich, du klonst ja deine, also die Frage, die dieses Spiel auch stellt, ist, sind deine Alters, sind das echte Menschen mit quasi echten, validen Gefühlen und echten, quasi, ne, weil bist ja du, oder ist das einfach so eine Art Werkzeug,
das du benutzen kannst? Das ist, was ich sagen will, das ist eine Frage, die das Narrativ des Spiels stellt, aber dadurch, wie das Spiel spielerisch gemacht ist, gibt es nur die Antwort. Das sind zu managende Ressourcen. Du kannst dich nicht anders entscheiden, weil die Wirtschaftssimulation so hart da drauf sitzt. Das kann man natürlich jetzt auch irgendwie als Aussage nehmen und wollen. Aber ich fand es halt dann also wahlweise zu on the nose oder schade halt. Also auf mich wirkte das wirklich so ein bisschen wie, ihr traut eurer Geschichte nicht genug. So, ich muss dazu sagen, Es war immer sozusagen so kurz davor. Mhm. Es war nie so, dass es mich dann wirklich so. Also ich dachte nur, der Punkt kommt jetzt vielleicht, aber er war noch nicht da. Mhm. Es ist allerdings auch so, ich habe bis zum Ende vom Akt 1 gespielt, weil das sozusagen ziemlich exakt die Zeit war, die ich in Rezensionen investieren kann. Und ich bin jetzt nicht so richtig geil drauf, das Spiel weiterzuspielen. Mhm. Ich fände total interessant, wie gehen diese ganzen Geschichten weiter, weil ja diese Basis anscheinend sozusagen groß werden soll und dann du wirklich viele von den Jan Dolskis hast. Mhm. Aber I dread den Ressourcenmanagement-Part.
Ja, ich hab auch bis dahin gespielt, wo du gespielt hast. Also auch, ich habe dann irgendwie kurz Akt 2 angefangen. Und ich war auch sehr interessiert daran, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Es gibt wohl, also es lohnt sich wohl, das Ganze irgendwie auch bis zum Ende zu spielen, weil es gibt viele Entscheidungen, die man treffen kann und irgendwie viele Variationen, die passieren können. Also das ist quasi was die Geschichte angeht und quasi den Fokus auf Narration ist das, glaube ich, das erzählerischste Spiel von 11-Bit bis jetzt.
Ja, ja, total.
Und dann war ich aber auch so, ich hatte dann aber auch keine Lust, zumindest gestern Abend, als ich mir dann nochmal Zeit nehmen wollte dafür, keine Lust, nochmal weiterzuspielen, weil es dann auch nochmal ein bisschen anstrengender wird, sich über die Welt zu bewegen, weil es kommen dann mehr so Anomalien, denen man ausweichen muss und bla, und dann war ich so, oh, das ist gerade auch anstrengend. Mhm. Also man muss sich schon auch einlassen auf diese Survival-Sachen. Und ich hatte da zum Beispiel auch jetzt keine Lust, das weiterzumachen. Mhm. Akut.
Also, das ist so das Ding. Ich glaube, das ist am Anfang ein sehr gutes Spiel. Und es wird es, glaube ich, also wenn man dieses Genre mag, dieses Ressourcenmanagement-Genre, dann ist es wahrscheinlich gut. Ich glaube, es wird es schwer haben, die Motivation bis zum Schluss aufrechtzuerhalten. Das wäre so ein bisschen meine These.
Ja, weil die Ressourcen, also weil das Ressourcenmanagement auch jetzt nicht so mega spannend ist, muss ich sagen. Also du brauchst halt, es gibt eine begrenzte Anzahl an Ressourcen und die wandelst du um in andere Ressourcen und du baust sie halt ab und du kannst deine Alters halt zu Abbaupunkten schicken und die bauen die dann für dich ab und dann
ist das so. Also die ganze Zeit spukt noch an mir der Impuls, Citizen Sleeper macht das besser.
Sure, ja.
Da gibt es auch sozusagen, das tut so, als gäbe es diese Simulation und es ist aber genau dieses sozusagen, es reicht als Firnis, aber es ist nicht wirklich nervig.
Ja.
Ich hätte mir hier bei The Alters vorstellen können, hätte ich mir sehr gut vorstellen können, man macht das und dann ist das irgendwann automatisiert und spielt keine Rolle mehr. Das wäre sozusagen ein lustiger Plot-Twist gewesen.
Kann man machen tatsächlich.
Kann man ein bisschen machen.
Also es gibt später im Spiel auch irgendwie automatisierte Abbaudings
und so weiter und so fort. Ja, gibt es, aber sozusagen, du musst ja trotzdem raus, um die aufzubauen und zwar jedes Mal wieder und so weiter und so fort. Anyways, jetzt ist natürlich die Frage, braucht man das Spiel jetzt oder nicht? Es ist ein Game Pass-Spiel. Ich finde, man sollte auf jeden Fall reingucken, wenn man dieses Klon-Trope-Meme-Story-Kern mag, weil das ist wirklich eine schöne neue Version dieser Geschichte, die man gesehen haben sollte, kann man glaube ich schon so sagen. Genau.
Ja, ich finde es, also um da nochmal quasi so auf die Science-Fiction of it all irgendwie einzugehen, ich finde, das ist wirklich ein total interessantes Spiel und eine total interessante Geschichte, die ich so jetzt auch noch nicht gesehen habe in der Art, weil es dann wirklich dazu führt, dass man sich selber ganz viele Fragen stellt, so wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich an Punkt X irgendwie dahin abgebogen wäre und so weiter und so fort. Also das macht das halt auch und das ist irgendwie auch eine total, total schöne Sache. Und was ich auch so schön fand, war, wie polnisch das ist. Es gibt, Jan Dolski ist offensichtlich irgendwie polnisch.
Yeah.
Und eines der ersten Sachen, die man macht, um den wütenden Techniker Jan zu befrieden, ist mit ihm gemeinsam Piroggen machen. Und ich finde das so cool, dass da irgendwelche Astronauten im Weltraum rumhängen und dann Piroggen essen. Also quasi, dass das nochmal eine polnische Science-Fiction. Wie cool! Also, ne? Also auch da, also wie schön. Also das ist jetzt irgendwie nicht so, als ob es da andauernd um Piroggen und Chlodny geht oder was auch immer, aber es ist schön, dass es. Das
hat schon einen Einschlag.
Ja, ne? Genau.
Ja. So, ich möchte noch über ein Detail sprechen. Wir möchten noch über eines sprechen, das ist die Übersetzung. Another movie. This one was actually on my pile of shame. Die Szene ist mir aufgefallen, das ist die einzige in meinem Spiel wegen der Übersetzung. Also es gibt eine englische Sprachausgabe. Und dann gibt es deutsche Untertitel und hier ist die Szene, es gibt so einen Aufenthaltsraum, da kann man Filme, die man auch finden kann in der Welt, abspielen. Das macht dann die Laune von allen Alters besser. Und hier sagt jemand also zu dem Film Der Jäger auf dem Pile of Shame, und das wird in deutschen Untertitel übersetzt, das war einer meiner peinlichen Filme. Was literally nicht ist, was der Pile of Shame ist. Der Pile of Shame ist sozusagen der Stapel ungeschauter Filme. Und Shame deswegen, weil man die Filme noch nicht geschaut hat. Das ist kein peinlicher Film. Also der Untertitel wirkte so wie, das ist sozusagen so ein Guilty Pleasure, weißt du, sozusagen so, ich habe früher Milli Vanilli gehört und schäme mich eigentlich deswegen. Und dann habe ich ein bisschen sozusagen rumgegoogelt, was mit der Übersetzung los ist, und bin dann auf den KI-Skandal gestoßen.
Der KI-Skandal, genau.
Der mich ein bisschen aufregt.
Der KI-Skandal. Also da ging es darum, dass aus der ÜbersetzerInnen-Community bemerkt wurde, aha, Moment mal, es gibt Stellen im Spiel, wo man in Untertitel oder Texten sieht, ChatGPT irgendwie sag mir, wie ich das irgendwie übersetzen soll, Doppelpunkt und so. Also quasi, wo man zum Teil den Prompt eines Chatbots sieht, wie Text generiert werden soll. Und es war wohl auch so, dass bei den Filmen KI-Übersetzung benutzt worden ist für die Untertitel in verschiedenen Sprachen. Das heißt, da wurden auch Texte ja quasi durch KI gejagt oder einfach KI generiert.
Das muss man kurz sagen, das Erste, was erzählt, das ist nicht sozusagen in den Untertiteln, sondern im Hintergrund
läuft
genau. Etwas auf einem Bildschirm im Spiel, und da kann man das sehen.
Genau. Und das hat Leute zu Recht aufgeregt, weil man, also aus verschiedenen Gründen, erstens, weil man dann die Annahme hat, dass das Leuten, die Lokalisierung machen, die Arbeit wegnimmt, und zweitens, weil das einfach nur mega, mega schludrig ist, und drittens, weil zum Beispiel bei Steam man auch angeben muss, falls irgendwie Elemente im Spiel KI generiert sind oder KI-Übersetzungen oder sowas eingesetzt wurden. Das war aber nicht der Fall. Also. Und 11bit hat inzwischen auch darauf reagiert und hat ein Statement rausgegeben, wo sie das nochmal erklärt haben. Und was wohl vorgefallen ist, in der Erklärung zumindest, ist, sie sagen, ein Grafiker, eine Grafikerin im Team hat quasi diesen Text, der dann irgendwie irgendwo im Hintergrund durchläuft, platzhaltermäßig KI generiert, und sie haben es aufgrund von Stress und engen Deadlines nicht bemerkt und das ausgetauscht, was sie sonst überall gemacht haben, aber hier haben sie es verschludert, also quasi einfach Schlampigkeit so. Und die andere Sache ist, diese Videos und diese Filminhalte im Spiel, die waren von einer externen Firma gemacht worden, und die hatten noch keine Übersetzung, und dann hat sich 11bit aber dazu entschieden, damit es Untertitel gibt, haben sie die Übersetzung nicht an die Lokalisierung rausgegeben, quasi an externe Dienstleister, die das gemacht haben für sie, wie den Rest des Spiels, sondern das selber in-house intern gemacht und dabei KI-Tools benutzt und dabei schludrig gearbeitet. Und sie hatten immer vor, das nochmal rauszugeben, damit man das richtig übersetzt. Aber
das soll auch noch passieren.
Das soll auch noch passieren, genau. Und da sagen sie, okay, das war aber der falsche Call. Weil sie waren so hinwegen besser quasi eine schlechte KI-Übersetzung mit quasi schlechten KI-Untertiteln als gar keine Untertitel. Aber jetzt haben sie gemerkt, okay, vielleicht besser doch kein Untertitel als KI-Untertitel. Ich fand das so spannend. Ich fand diese ganze Geschichte so spannend.
Na, ich war so ein bisschen, ich bin so ein bisschen on the fence, was gerade mal so diese mega harten Polarisierung angeht, weil also auf der einen Seite, ne, das ist Mist. Also meine Position zu KI ist sozusagen eine, die in meiner Bubble landläufig ist, nämlich, das soll nicht Leuten den Job wegnehmen. Und bevor wir nicht Kommunismus haben, wofür alles Leben gesorgt ist, möge man eben genau das nochmal extra nicht machen. Plus, das Ergebnis ist oft einfach nicht gut. So, das ist also nicht gut, dass das passiert, und es ist auch sozusagen gerechtfertigt, das anzuzeigen, und es ist auch gut, dass jetzt verbessert wird. Auf der anderen Seite hatte ich dann irgendwie so ein Gefühl, ich finde, das ist relativ okay gelaufen, so im Sinne von, das wird also bemerkt, das wird angezeigt, und dann sagt die Firma, wir machen es besser. Muss man gucken sozusagen, machen sie es wirklich, was passiert damit und so weiter und so fort. Aber ich hatte dann irgendwie so ein Fackeln- und Mistgabeln-Gefühl im Sinne von, nicht, das ist ein Fehler, das passiert ist, sondern jetzt ist deine das ist der Rubikon überschritten. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen alles anzünden.
Ja, ich glaube, ich hatte den Impuls auch und ich fand das wirklich interessant, habe darüber auch mit Iris, die ja Übersetzerin ist und quasi an Spielen arbeitet, darüber gesprochen. Und ich glaube, also der Ärger aus der quasi Lokalisierungs-Community ist, finde ich, sehr, sehr verständlich, weil es da gerade sehr, sehr schwierig ist und auch halt auch Leute wirklich irgendwie krasse Einbußen haben durch KI-Tools, wo dann Unternehmen sagen, wir machen alles mit KI, es ist scheiße und schlecht, niemand mag's, aber ihr habt dafür irgendwie, ihr kriegt weniger Geld oder ihr habt keine Jobs oder so. Oder dass zum Beispiel Leute irgendwie irgendwelche schwarzen Schafe irgendwie versuchen, alles irgendwie durch KI-Tools zu jagen und damit irgendwie schlechte Arbeit einreichen. Also es ist irgendwie überhaupt nicht geil.
Ja.
Und quasi, dass man sich da dann drüber ärgert und dann irgendwie auch so Statements wie, ah ja, wir hatten gedacht, dass wir reichen das nach oder sowas oder dass man alleine entscheidet, wir machen das so, dann sehr, sehr kritisch sieht und sagt, so, das geht einfach gar nicht. Was ich aber nochmal interessant fand, war, also an diesem Ärger, war nochmal so quasi größerer Blick auf KI so, was ich wirklich interessant finde, dieses Ding von allen, also aus allen möglichen Ecken, aus der Wirtschaft und so weiter und so fort und so von so LinkedIn-Raketenpostern heißt es, wir müssen alle KI benutzen, das ist die Zukunft, das ist mega geil, das hat so viel Potenzial, das ist großartig. Das einerseits. Dann andererseits die Leute, die das benutzen, um, weiß nicht, Hausarbeiten zu generieren und bei Hausaufgaben zu schummeln, irgendwie das Haupteinsatzgebiet und sagen, das ist super geil dafür zum Schummeln. Und drittens, wenn dann aber in einem Spiel sowas auftaucht, sich Leute total drüber aufregen und sagen, das will ich aber nicht. Das, nein, danke, das geht mir jetzt zu weit, das sind KI-Untertitel, ich möchte aber die guten Untertitel.
Ja.
Also wo man dann merkt so, okay, Moment mal, also einerseits heißt es, das ist total geil, alle sollen das benutzen zum Schummeln und Geld einsparen und wenn du dann aber das bekommst, das Produkt, wo geschummelt wurde und Geld eingespart wurde, wie ja hier auch, sagen wir mal, bei den Untertiteln, bei den Filmen, beim anderen war es meinetwegen versehen, dass man dann darauf allergisch reagiert und sagt, das finde ich aber jetzt nicht schön, dass mir jetzt irgendwie so ein Scheiß dargereicht wird, sowas mit niedriger Qualität oder sowas. Ich will aber schon das Richtige. Ja. Das finde ich total interessant. Das ist dann so, okay, aha. Du möchtest das also doch nicht.
Genau. Und ich finde auch noch einen anderen Punkt, den man differenziert betrachten muss, das ist, und den bringe ich mit aus, ich habe für Breitband, also ich habe für den Deutschlandfunk auch, also ich habe jetzt zwei Beiträge gemacht über seinen Energieverbrauch von KI. Da habe ich mit ForscherInnen gesprochen, die das sozusagen kritisch untersuchen. Und da war immer die Frage sozusagen, was kann ich denn sozusagen tun? Und ein Ding, wie die Welt heute ist, es gibt den Druck, das zu benutzen. Also ich finde, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ne? Und das Problem mit, wenn sowas so heiß ist, ne, ich will jetzt nicht die Firma in Schutz nehmen, aber es ist halt auch denkbar, dass wir in der Welt leben, wo halt irgendein Investor, so einer Spielefirma sagt, Leute, das Spiel muss aber nächste Woche rauskommen und ihr habt jetzt nicht mehr die Zeit, nochmal eine externe Firma zu beauftragen, um die portugiesischen Untertitel für die Filme nochmal neu zu machen. So. Das ist trotzdem doof, aber es ist halt nicht grundlos. Also ich glaube, bei diesen ganzen KI muss man immer auch aufpassen, das passiert nicht im luftleeren Raum. Also nicht immer, wenn sich jemand für KI entscheidet, entscheidet ihr das aus, ich mache euch alle arm und will großmöglichen Profit einsacken. Das finde ich bei der Hausaufgabendiskussion übrigens auch so total spannend. Ne? Wenn Leute sich beschweren, dass SchülerInnen ihre Hausaufgaben mit Chatbots machen, dass sehr wenig die Frage gestellt wird, und die wird von den pädagogischen ExpertInnen durchaus gestellt, aber sozusagen im globalen, allgemeinen Diskurs sehr wenig die Frage gestellt wird, sagt es vielleicht was über unser Schulsystem, dass die Schüler in die kürzestmögliche Abkürzung nehmen wollen, um sich dieser Sachen zu entledigen, die vielleicht gar nicht so geil sind? Und gerade, also bei diesem konkreten Beispiel, es ist in der Pädagogik schon sehr lange erwiesen, dass Hausaufgaben nicht vielleicht nichts, aber sozusagen sehr wenig bringen und kaum zum Lernerfolg von irgendwas beitragen. So. Ne, also auch wenn es scheiße ist, dass alle das die ganze Zeit immer machen und damit auch Dinge kaputt machen, passiert das manchmal auch aus Gründen. Das für mich so, ja. Also trotzdem, ne, 11-Bit jetzt am Schlawittchen packen und sagen, wo kommt das gute Zeug? Habt ihr wirklich eure Lektion gelernt? Aber andererseits nicht alles anzünden. Kapitalismus anzünden, ja, aber nicht die ganze Welt.
Ja, nee, ich glaube, es ist vielleicht auch einfach, weil das ein Spiel ist von Leuten, die man irgendwie so als die Guten wahrnimmt Und weil es ein Spiel ist, wo es ja auch um irgendwie um Kapitalismus, um Sachzwänge,
total,
um Menschlichkeit
total
geht und so weiter und so fort. Ne? Und dann ist das so, okay, aber warum habt ihr
vielleicht
das?
Vielleicht haben die sich einfach selbst gespielt.
Vielleicht haben sie sich einfach selbst gespielt. Sie hätten einfach sagen können, das war KI, das war ein Alter von uns. Ja. Das war quasi unser KI-Alter-Ego. Wissenschafts-Jan hat das gemacht oder so. Ja, keine Ahnung. Also nee, ich sehe aber den Punkt, also ja, ich bin irgendwie auch nicht so von wegen alles, die sind jetzt irgendwie unten durch bei mir, aber aber ja, ich finde, ja, einfach ein spannender Aspekt daran. Okay, aber das ist also The Alters, ein Spiel, über das man
lange reden kann.
Lange
das man
reden
auch
kann.
Gut spielen kann, vielleicht ja, aber nicht bis zum Ende.
Vielleicht
wird
nicht
das fallen.
Ja.
So, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Dennis.
Herzlichen Glückwunsch, Markus.
Dankeschön. Wir sind 100 geworden. Wer hätte das gedacht? Wir haben neulich unsere 100. Folge veröffentlicht und haben da ein bisschen über unsere Hardware-Geschichte gesprochen. Und genau, ein schöner Kommentar dazu war von, oh Gott, Name leider vergessen, es tut mir leid, wie alle 25-Jährigen war der erste Computer natürlich der C64. Sehr lustig fand. Genau, und wir haben nach Glückwünschen gefragt und ein paar haben wir auch bekommen und die wollen wir jetzt mit euch teilen. Mhm. Und das Witzige ist, wir kennen die selber noch nicht. Dennis.
Ja.
1, 2 oder 3?
2.
Herzlichen Glückwunsch an die besten weißen alten Männer, die der deutsche Spielejournalismus zu bieten hat. Im Ernst. Ich finde es super cool, dass es In die Fresse schon so lange gibt. 100 Folgen sind echt ein wichtiges Achievement. Und ich möchte euch ganz ausdrücklich loben. Nicht nur schätze ich euch menschlich sehr, sondern auch fachlich. Und in Kombination sorgt es dafür, dass ich euren Podcast immer wieder echt gerne höre, obwohl ich mit Podcasts grundsätzlich gar nicht mal so viel anfangen kann. Vielen Dank für eure tolle Arbeit und ich wünsche euch sehr, dass es mindestens zu 100 weiteren Folgen kommt. Alles, alles Gute.
Oh.
Wow, danke Nina.
Dankeschön Nina Kiel, die wir über alles schätzen. Und also sowohl im Podcast hier als auch menschlich einfach.
Und in ihrer Podcast-Arbeit.
Und in ihrer Podcast. Ich finde das total, total cool, dass Nina Podcasts macht. Also einer dieser Menschen ist, die Podcasts macht und mit Podcasts nicht so viel anfangen kann.
Also ich fühle das so sehr. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk an In die Fresse ist, wenn jemand sagt, ich höre eigentlich keine Podcasts, aber In die Fresse. Und ich so, oh,
geil.
Danke.
Ja.
Danke.
Oh. Das geht runter.
Genau, schön. Wenn ihr nach Argumenten sucht, warum ihr In die Fresse weiterempfehlen solltet, das ist eins. Vielen lieben Dank für diesen
Dankeschön.
Glückwunsch. Der macht sehr warm ums Herz. Mhm. Wir haben noch zwei.
Okay.
Eins oder drei?
Drei.
100 Jahre In die Fresse. Es ist so krass, dass es euch schon so unfassbar lange gibt, dass ihr quasi noch vor den Nazis angefangen hat. Das geht in eine Richtung, das tut mir leid. Ich erinnere mich sehr gerne zurück an sehr viele Folgen In die Fresse. Hier ist Bene übrigens. Und ich wünsche euch alles, alles Gute zu eurem 100. Geburtstag. Ich bin, glaube ich, schon ziemlich vom Anfang an dabei, jetzt bei der neuen Iteration dieses Podcasts. Und ich muss sagen, ich habe angefangen als Fan. Und mittlerweile hat sich das so ein bisschen zu so einem Hate-Listening entwickelt. Also zum Beispiel, wenn Markus wieder nicht genügend Gamer-Skills hat, um die Spiele fertig zu spielen. Oder wenn Dennis einfach random irgendwelche Namen droppt, einfach nur damit anzugeben, dass er die ganzen Namen kennt. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ich bin natürlich immer noch Fan. Ich wollte euch mal ein bisschen aufziehen. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielen Dank, dass es euch gibt. Vielen Dank, dass ihr diese ganzen tollen Sachen macht für uns. Und ich freue mich auf die nächsten 100, 200, 300, 800 Folgen.
Oh, wow. Dankeschön, Bene.
Danke, Bene.
Oh, Bene Wenk, der aktuelle Fritz Game Changer.
Game Checker,
der aktuelle Fritz Game Checker und ganz, ganz lieber, ganz, ganz toller Freund.
Yes. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
800 Folgen, meinst du, schaffen wir noch?
800 Folgen, Jesus Christ.
In die Fresse forever!
Ja.
Genau. Sehr nice. So, einen haben wir noch.
Aha.
Welcome to Podcast Historian at BBC 42. Recently, we have covered most video game podcasts of the 21st century, but we have saved the most profound specimen for last. In the coming weeks, we will examine the rise of Indie Fresse. from its roots in an obscure German online scene until its end, when Marcus and Dennis decided to finally hang the mic on the wall and pick up woodworking in their late 80s. We will explore how after the first 100 episodes they reach worldwide success, and we'll also look at weird details like when they try to pitch to classical music with the main theme.
Wow. Thomas, wow. Superfan.
Holy schlecht. Shit.
Holy shit, ja.
Das war großartig.
Das war großartig.
Wow.
Also für alle, die des Englischen nicht mächtig sind, das war der Trailer für die BBC-Doku, die das Leben von In die Fresse nach Folge 100 nachzeichnet, bis zum Ende, wenn wir Holzkünstler werden und nachdem wir auch versucht haben, auf klassische Musik als Thema umzuschwenken. Oder unser Thema, man weiß es nicht genau. Fantastisch. Thomas, vielen lieben Dank.
Vielen Dank, unglaublich. Und ich möchte jetzt bitte das In die Fresse-Theme als klassische Musik quasi haben. Und das,
wir können uns das zum Geburtstag schenken.
Wir können uns das zum Geburtstag schenken. Und dann machen wir das, in einer nächsten Folge. Das wäre so gut. Wow. Das wäre so gut. Wow.
Großartig. Wir sind völlig geflasht,
ja,
auf diese Wünsche. Wenn ihr auch noch Wünsche habt,
ja,
send us.
Ja.
Also es gibt den Signal-Account und den Streamer-Account in den Shownotes. Mhm. Könnt uns gerne auch schicken. Wir hören uns die live mit euch an. Das war jetzt wirklich prima vista. Wir wussten vorher nicht, was da passiert. Die weißen alten Männer des deutschen Gaming-Journalismus-Podcasts sind dankbar für eure Zusendung.
Vielen, vielen Dank.
Und das wärmt unser Herz.
Ja.
Apropos, weißer, alte Männer erzählen Dinge. Dennis.
Ja.
Du wolltest uns so Schwank aus deinem Leben erzählen.
Okay, hör zu, ich war so, ich habe ganz lange drüber nachgedacht, was für ein Spiel bringe ich mit, und dann habe ich gemerkt, es ist eigentlich nicht so interessant, das Spiel, das ich mitbringe, sondern die Geschichte drumherum. Und
okay.
Also, ich habe bis vor kurzem diesen anderen Podcast gemacht, den einige Leute, die diesen Podcast hören, auch hören, nämlich Browser History. Yeah. Der wurde vor kurzem eingestellt von Podimo, der Firma, die ihn in Auftrag gegeben hat. Das haben wir auch auf einer Live-Veranstaltung verkündet, wo auch
alle lagen sich weinend in den Arm.
Und das waren auch HörerInnen da vor Ort, zum Beispiel Thomas, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Und das Ganze hat mich in einen merkwürdigen emotionalen Headspace gebracht. Ich hatte etwas, was, ich weiß nicht, so eine Art Konsumnervenzusammenbruch oder so. Mhm. So schlimm war es jetzt nicht. Es war jetzt nicht so schlimm, aber ich war sad. Und dann ist das bei mir umgesprungen zu so einer Art, ich möchte, um mit dieser Traurigkeit umzugehen, Kingdom Come Deliverance 2 spielen. So, Kingdom Come Deliverance 2, ein kompliziertes Mittelalter-Rollenspiel, wo...
Mit einer zumindest dubiosen Vorgeschichte bei
mit einer dubiosen Vorgeschichte, und es ist sehr so Simulation, sehr hardcore und weird. Aber Leute lieben es, nicht wahr? So, ich möchte das unbedingt spielen. Und dann begab es sich, dass ich einen Code dafür bekommen habe, schon vor einer Weile, für die Xbox. Und ich habe so eine kleine Xbox Series S zu Hause. Und ich fand es aber auf der Xbox Series S ein bisschen frustrierend zu spielen, weil die ein bisschen schwach auf der Brust ist für dieses Spiel. Und es hat sich alles schwammig angefühlt. Und dann habe ich mir irgendwie, nachdem ich auch ein Interview mit so einem Lead-Writer, Lead-Designer gehört habe, irgendwie in den Kopf gesetzt, ich möchte das aber richtig spielen. Und dafür brauche ich ja wohl unbedingt eine stärkere Xbox.
Okay. Immer noch keine PS5, aber zwei Xboxen zu Hause. Wirklich?
Und dann war ich so, wie komme ich an eine Xbox? Die sind ja im Preis neulich hochgegangen. Ja. Also nie im Leben kaufe ich mir eine neue Xbox. Ja. Das heißt, es folgte dann ein panisches Absuchen von eBay und Kleinanzeigen, wo ich dann an einem sehr heißen Sonntag spontan irgendwelche Leute, die, weiß nicht, 500 Meter von mir entfernt oder weiß nicht, einen Kilometer von mir entfernt wohnen, gefunden habe, die eine gebrauchte Xbox Series X verkaufen, weil mit dem Argument, ich benutze das nicht mehr, ich habe einen Gaming-PC und ich Spiele auf meinem Gaming-PC. Und ich war so, ja, so wie ich. Und war dann so, diese Leute brauche ich. Ich habe also panisch diese Leute angeschrieben und habe für 240 Euro eine Leiche gebraucht. 600.
Wow.
Ja, ich habe sogar 60, sie wollten sie für 300 Euro verkaufen, ja. Aber ich habe 60 Euro off bekommen, weil sie gesagt haben, du kriegst 60 Euro off, wenn du den Controller nicht mitnimmst. Und ich war so, ich habe genug Controller, die gehen dann dauernd kaputt, deswegen habe ich so viele. Bin also panisch losgeradelt sofort zu denen, habe Bargeld genommen, um mir eine leicht gebrauchte Xbox Series X zu kaufen.
Hast du die mal aufgemacht, ob da nicht irgendwie ein Päckchen Drogen drin ist oder sowas, du jetzt zum Kurier bist?
Nee. Das waren dann total liebenswerte Expats, die in einer neuen Wohnung in einer skandalösen Berliner Straße wohnen, wo Leute dagegen sind, dass dort reiche Expats wohnen und die Mieten hochtreiben. Und ich war so, so leben die also. Mhm. Voll schön. Und okay, das Abholen von dieser Xbox, und das ist jetzt wirklich quasi, das ist der Schwank quasi. Das war super. Das waren ganz, ganz liebe Leute und das allerbeste war, sie hatten einen winzigen Dackel namens Hilda. Und die hat sich so gefreut, mich zu sehen. Die ist an mir hochgehüpft. Die waren so, okay, before you go in, I have to warn you, we have a tiny little dog. She might get a little bit excited. So, you know. Und ich war so, little dog? Oh ja, yes please. Und ich habe mich so gefreut über diesen Hund. Der Hund war so froh. Ich war so glücklich, diese 240 Euro auszugeben und diese Interaktion mit diesem winzigen Dackel zu haben. Ja, dann bin ich nach Hause geradelt mit meiner neuen Xbox Series X. Jetzt ist die alte Xbox im Keller. Vielleicht möchte irgendein Expat oder eine Hörerin, ein Hörer diese Xbox bei mir abholen.
Aber hast du einen Dackel?
Ich habe keinen Dackel.
No deal.
Zwei Katzen, die niedlich sind.
Naja, aber die ehrlich gesagt nicht so, oh, ein Mensch sind, sondern
ja,
eher so.
Ja, man muss sich ein bisschen Zeit lassen.
Ich habe neulich so ein sehr schönes über Hunde und Katzen gelesen, nämlich Hunde wissen genau, du bist kein Hund und finden deswegen lustig, wenn du dich mit ihnen abhältst. Mhm. Katzen denken einfach, du bist eine sehr inkompetente Katze.
Richtig, ja, definitiv, ja. Und das ist total schön. Und jetzt habe ich eine Xbox Series X und spiele Kingdom Come Deliverance.
Ja.
Ich kann nicht so super viel dazu erzählen. Im Moment suche ich nach meinem Hund in dem Spiel.
Aha.
Man kann.
Wirst du ihn Hilda nennen?
Wenn ich kann, dann ja.
Okay.
Und man kann dort lange, lange schmieden und es ist mega langweilig. Ich vergesse jedes Mal, wie das Spiel funktioniert, weil es so voller Symbole und Systeme steckt und so. Wenn man sich eine schwere Rüstung anzieht, dann geht man und klappert und es ist total nervig. Also zieht man sich die Rüstung wieder aus und ist so, wow, ich kann nicht so durch die Welt gehen. Das ist total nervig. Also vielleicht erzähle ich euch bald in diesem Podcast mehr über Kingdom Come Deliverance 2, so eine problematische Vorgeschichte und so weiter und so fort. Vielleicht habt ihr Tipps für mich, wie ich dieses Spiel spielen kann. Auch das gerne. Und wenn ihr mir sagen wollt, dass ich den Verstand verloren habe, weil ich mir eine Xbox Series X gekauft habe, also eine zweite Xbox, seid ihr willkommen.
Ich bin übrigens sozusagen fasziniert davon, dass du nicht versuchst, die mir hier hinzustellen, um mich davon zu überzeugen, dass Xbox doch gut ist.
Die neue Xbox? Oder
nee, die alte.
Die alte?
Ja.
Stimmt.
Das wäre ja dann gleich sozusagen noch so ein Upsell. Du stellst mir die hin, damit ich damit auch Kingdom Come, damit du dann sagen kannst, ja. Ich hab's dir doch gesagt.
Ja, mache ich beim nächsten Mal.
Was hab ich getan?
Mach ich beim
nächsten
Mal.
Nein.
Und du kriegst 60 Euro off, wenn du keinen Controller haben möchtest.
Oh Gott,
ja. Hilfe. Genau, das ist der Schwank aus meinem Leben. Ansonsten, also wenn sich jemand fragt, wie geht's weiter mit Browser History, ich weiß es noch nicht, aber wir versuchen das als Indie-Projekt aufzuziehen. Vielleicht klappt das und vielleicht nicht. Und ich bin sehr gespannt, ob es klappt, weil vielleicht klappt es ja. Und dann haben wir Browser History als Indie-Fresse oder so. Browser in die Fresse.
B-H-I-F.
B-H-I-F wird okay. Das dann, genau. Und gründen dann ein Indie-Fresse-Netzwerk mit Browser History oder so.
Geil.
Ja, geil.
Das wäre sehr lustig, wenn Indie-Fresse das Main-Ding ist, weil Browser History hat, glaube ich, 20 Mal so viele Hörer wie Indie-Fresse.
Mindestens.
Also, apropos HörerInnen.
Oh, boy.
Wir können mal zu den Kommentaren kommen.
Aha.
Ne? Kommentare kommentieren.
Ja.
Also, Entschuldigung geht raus an Johannes und alle anderen, die es gehört haben, weil in der letzten Folge gibt es eine Stelle, da sind Tonspuren durcheinander gekommen.
Oh.
Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, ist auch nur eine ganz kurze Stelle. Mhm. Und ich habe es auch jetzt einfach so gelassen, ja. Weil es so ein bisschen klassisch in die Fresse ist, aber sorry. Die vorletzte Folge hat zu sehr, sehr vielen Wortspielen geführt. Wir haben ja über die Playdate und die Switch 2 gesprochen. Mhm. Und der König dieser Wortspielkommentare ist von Excellent, der gesagt hat, wir hätten uns in dieser Folge natürlich als Markus Switcher und Dennis Kobel vorstellen sollen.
Oh Gott, ey, das was ist für eine verpasste Chance.
So eine verpasste Chance, ey. Wir haben es heute schon wieder nicht gemacht. Wir hätten es noch nachholen können am Anfang, aber nein. Wir haben es einfach wieder ausgelassen. Markus Switcher und Dennis Kobel. Vielleicht treten wir so auf.
Ja, Markus Switcher, Dennis Kobel. Ja.
Vielleicht.
Genau. Playdate übrigens immer noch, also die zweite Season, ich bin immer noch Fan. Heute ist ein neues Spiel rausgekommen, okay. Das ist total cool.
Müssen wir ja noch gucken.
Da spielt die Kurbel auch eine Rolle.
Marco hat auch geschrieben, Playdate ist gar keine Konsole, es ist eine Bewegung.
Ja.
Meine Frage dazu ist, ist es eine kreisförmige Bewegung?
Ja. Alright. Ich bin auch wirklich gespannt nochmal, wie es jetzt mit der Playdate weitergeht, weil es ist cool. Es ist einfach cool, was da alles kommt.
Und Markus, nicht ich, ein anderer Markus, einer mit K hat geschrieben, weil wir Blippo Plus, dieses Streaming-Service in Anführungszeichen, er versteht es so, das ist ein Livestream vom Planeten Blip und wir als Menschen, die Spieler, sind die Aliens, über die dieser Sender berichtet. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, it rings a bell. Also guckt Blippo Plus
statt Netflix. Okay, weil ich habe es wirklich, das hilft mir total, weil ich habe es wirklich nicht verstanden bis jetzt.
Danke.
Dankeschön.
Danke, Markus. Danke, liebe HörerInnen, die uns fantastisch unterstützt. Vielen lieben Dank. Per Steady und per Direktüberweisung. Und ich habe übrigens neulich, wir haben jetzt wieder so ein Goal, ne? Unser neues Steady-Goal angekündigt, dass wenn es wieder eine Schwelle überschreitet, dann machen wir sozusagen Live-Hörer-Talk mit euch auf Twitch probably und dann können wir zusammen Dinge spielen oder wir befragen und ich nehme ich fange an Balatro zu spielen.
Ja.
Das ist sozusagen unser Angebot. Mhm. Und ich habe aber neulich gedacht, wenn man sich das so rein auf die Zahlen anguckt, ne, dann ist, also die HörerInnen, die uns unterstützen, das ist eine relativ hohe Prozentzahl. Also ich glaube, wir haben 1000 HörerInnen und unterstützen 20 bis 30, glaube ich. Also ist das dann schon 1%? Ja, genau, sind 3% sozusagen.
Ich dachte viel mehr. Wir haben doch irgendwie 42 Menschen allein irgendwie auf Steady oder so.
Dann ist es noch mehr.
Ja.
Genau, also wir haben sozusagen zwischen 3 und 5% irgendwas. Diese Zahl ist relativ hoch. Mhm. Also man sagt ganz generell für egal welche Dinge im Netz, sagt man immer 110,1, ne? Also 100 konsumieren es, 10 liken oder kommentieren es und 1 sozusagen, die machen dann wirklich irgendwas. Mhm. Und ich habe gedacht, maybe ist unser Goal, ist es vielleicht sozusagen vermessen danach zu fragen, dass jetzt noch mehr Prozent unserer HörerInnen, bis wirklich jeder dabei ist, weil unser Ziel ist ja auch sozusagen, die nicht zahlen können oder wollen, trotzdem auch alle in die Fresse bekommen, so ist die richtige Formulierung. Vielleicht müssen wir daran arbeiten, bekannter zu werden. Und da habe ich gefragt, wie machen wir das? Weil wir haben eine relativ stabile, also eine feste und loyale Fangemeinde. Und ist es jetzt sozusagen, sich in die Fänge des Kapitalismus zu begeben, zu sagen, wir brauchen eine größere Userbase? Oder lassen wir einfach alles so? Aber ich glaube, das könnte vielleicht auch helfen. Und dann frage ich mich, warum sollten Menschen, die noch nicht in die Fresse hören, in die Fresse hören?
Vielleicht, weil sie am 5.12. auf ein In-die-Fresse-Live-Event gehen können?
Ja, vielleicht. Ich sag's dir gleich noch was, aber vielleicht könnt ihr, liebe HörerInnen, euch was ausdenken.
Okay.
Empfehlt uns euren FreundInnen.
Ja, wir können ansonsten versuchen, merkwürdige Stunts zu machen. Ich könnte gemeiner sein, was deine Gaming-Skills angeht, oder obskurer, was noch weitere Referenzen angeht. Ich könnte noch mehr Namen in den Raum werfen.
Also 33% unserer Glückwunschnachrichten sagen nein.
Okay. Ja.
Ich habe mich das sozusagen gefragt. Also kommen wir, vielleicht ist auch so eine magische Schallmauer, diese 1000. Aber vielleicht ist es auch gut. Ich bin mir wie immer unsicher.
Okay.
Aber es ist mir so aufgefallen.
Aha.
Zu dem Event. Also das Event. Es gibt jetzt sozusagen eine Planungsphase, die ist konkreter als es findet nicht statt. Aber es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Es gab noch keinen Händedruck. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass am 5.12. in Berlin ein Event in wahrscheinlich sehr überschaubarer Größe, nämlich so 20 bis 40 Leute, stattfinden könnte, ist relativ hoch. Und wir sagen das heute nur deshalb, weil wir es wahrscheinlich so machen werden, dass es auch davon abhängig ist, wie viele Leute da kommen würden. Das heißt, stell dich darauf ein, in den nächsten Monaten fragen wir das irgendwann und dann brauchen wir wirklich Anmeldungen. Also wirklich im Sinne von konkrete Zusagen, die uns versprechen, dass sie entweder kommen oder aber wieder absagen. Also es gibt so in Berlin dieses Ding irgendwie, man macht eine Veranstaltung und dann kriegt man 100 Anmeldungen und die meisten Leute, die ich kenne, die rechnen dann so ein Drittel No-Show, wir überbuchen sowieso und wir sind so klein, ihr habt es ja gerade gehört, das können wir uns nicht leisten. Sagen, wir können das wahrscheinlich nur machen, wenn wirklich Leute, es ist nicht schlimm, wenn es nicht passiert, das wäre auch okay, aber wir müssen es ein bisschen planen. Mhm. So, das.
Aber es ist ja noch Zeit.
Es ist noch Zeit, genau.
Und
wir wollen einen Preis verleihen.
Ja, einen Preis verleihen. Genau, vielleicht lernen wir noch ein Instrument davor, machen irgendwie einen Auftritt, Band und so.
Ich fühle mich unwohl damit, das überhaupt mal anzudenken. Vielleicht lernt Dennis noch ein Instrument.
Ich lerne ein Instrument. Es wird irgendwie noch ein berühmter Comedian kommt vorbei.
Was? Hilfe?
Und ja, so Sachen werden dann passieren.
Nein, Dennis, wir werden nicht die Bühne hergeben, damit Luke Mockridge bei uns sein Comeback plant. Oh Gott.
Okay, das heißt, du möchtest also nicht gecancelt werden, um bekannter zu werden.
Nein,
eine sichere Art und Weise, bekannter zu werden.
Ja, nee.
Okay, na gut, nicht. Das machen wir dann nicht. Gut, okay,
ich
also 5.12.
Ich möchte lieber, ja? Dass Nina weiterhin sagt, dass sie gerne diesen Podcast hat, obwohl sie keine. Das ist mir wirklich sehr wichtig.
Okay, alles klar. Gut, also 5.12. streicht euch das im Kalender.
Genau. Es ist ein Freitag, es ist abends.
Ja. Und es wird schön, wenn alles klappt. Und ich bin da guter Dinge.
Ich bin auch guter Dinge, aber ich habe auch immer so Angst vorm Jinxen.
Ja, verstehe. Aber ich glaube, das wird schön. Als jemand, der vor kurzem einen Live-Podcast gemacht hat, kann ich sagen.
Auf den ihr verkündet habt, dass ihr aufhört. Wait a minute.
Und damit tschüssi. Vielen Dank nochmal an unsere SupporterInnen auf Steady.
Ja.
Und das wären nämlich Sebastian, Konrad, Watson, Nikolai, P., Patrick, Roland und Dominik.
Und per Direktüberweisung Thomas, Tobias, Sebastian und Daniel. Dankeschön.
Danke und macht's gut.
Tschüss.
Ciao.